Es ist der 4. Dezember 1974. Gegen 9:30 Uhr morgens setzt auf der Landebahn des Stuttgarter Flughafens eine aus Paris kommende Caravelle der Air France auf. Als das Flugzeug seine Parkposition auf dem Vorfeld eingenommen hat, spielen sich tumultartige Szenen ab. Um die Gangways der Maschine drängt sich ein Pulk von Journalisten und Fotografen, der darauf wartet, dass dem Flugzeug sein prominenter Passagier entsteigt, Jean-Paul Sartre, Philosoph von Weltrang und engagierter Vordenker gesellschaftskritischer Praktiken, hatte sich auf den Weg in die baden-württembergische Landeshauptstadt gemacht, um Andreas Baader zu besuchen, den in der JVA Stuttgart-Stammheim einsitzenden Mitbegründer der Roten Armee-Fraktion, RAF.
So beschreibt der Historiker Günther Riederer den Besuch Sartres bei Andreas Baader in der JVA Stuttgart-Stammheim vor 50 Jahren. Und um diesen Besuch geht es heute. Herzlich willkommen bei unserem Podcast zur RAF in Hessen. Ich bin Duschka Roth.
Und ich bin Lorenz Hoffmann.
Die RAF in Hessen. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Nach dem Medienspektakel um den Hungertod von Holger Mainz vom 9. November ist der Besuch Sartres in Stammheim ein weiterer PR-Coup der RAF-Inhaftierten.
Nach Mainz Tod, über den wir in der letzten Folge ausführlich gesprochen haben, stellt sein Anwalt Rupert von Plotnitz Strafanzeige. Unter anderem gegen Generalbundesanwalt Siegfried Buback, den Vorsitzenden Richter im Stammheim-Prozess Theodor Prinzing und gegen den Präsidenten des BKA Horst Herold. Und zwar wegen Mord und Totschlag. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Also hier wird quasi umgedreht. Nicht mehr die RAF-Leute sind quasi die Hauptangeklagten, wenn man so möchte, sondern der Staat wird tatsächlich angeklagt, was ich finde ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Das ist quasi der eine Rahmen, der läuft.
Das ist Robert Wolf. Ihr kennt ihn aus unseren anderen Folgen. Er ist Referent bei der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung und Experte für die Geschichte der RAF. Dass nun der Staat angeklagt wird und nicht die RAF, das ist neu. Und das ist genau der Zeitpunkt, an dem wir uns jetzt, Ende 74, befinden.
Gleichzeitig gibt es eben im Dezember 1974, also kurz bevor der Besuch von Sartre in Stammheim stattfindet, tatsächlich auch im Bundestag eben noch die Verabschiedung des sogenannten Gesetzes zur Ergänzung des ersten Gesetzes zur Reform des Strafverfahrensrechts, ein sehr entspannter und deutscher Begriff, wieder formal juristisch aufgeladen. Aber da wurde zum Beispiel deutlich auch geregelt, dass es nur noch eine Höchstzahl der Wahlverteidiger gibt, eine Mehrfachverteidigung ausgeschlossen wurde, generell Verteidigerausschlüsse viel einfacher waren. Also hier hat quasi der Staat auch angefangen, die sogenannte Lex RAF aufzulegen, was natürlich auf Stammheim unglaublich viel Einfluss hatte und auf den Prozess, der ja bevorstand. Und das sind alles quasi die Rahmenbedingungen, in denen wir uns dann Ende 1974 befinden.
Es wird also juristisch schwieriger für die RAF. Langsam nehmen die Medienberichte über Foltervorwürfe ab und es braucht eine neue Öffentlichkeit. Die Gefangenen und Anwälte überlegen, und welche Promis sie für die Kampagne einspannen könnten. Jean-Luc Godard, Alberto Moravia, Klaus Grosson, der Verteidiger, kommt aus Sartre. Und Meinhof schreibt ihm, er solle kommen. Zitat, weil die Bullen beabsichtigen, Andreas zu ermorden.
Und Sartre selber ist im 20. Jahrhundert so der führende Intellektuelle, der alles Mögliche, was irgendwie in der Welt überhaupt passiert, kommentiert. Für ihn ist es die Gelegenheit, nochmal zu fragen, was eigentlich seine Funktion ist und wie er sich in welcher Form einbinden soll.
Das ist Swantje Guinberg, Dozentin für Philosophie an der Uni Leipzig, und sie befasst sich mit Sartres Verhältnis zur Politik. Sartre wird 1967-68 zu einem der wichtigsten Unterstützer und auch Wortführer der linken Studentenbewegung in Frankreich, obwohl er selber schon über 60 ist. Der Existenzialismus, dessen Hauptvertreter er ist, gemeinsam mit seiner langjährigen Lebensgefährtin Simone de Beauvoir und mit Albert Camus, ist nicht nur eine damals ungeheuer populäre philosophische Richtung, sondern gewissermaßen auch eine Art Lifestyle, eine Mode, die bei den Studierenden ganz gut ankam.
Unbedingt dazu gehören schwarze Rollkragen, Pullover und Gauloises ohne Filter.
Der Existenzialismus ist ja im Grunde genommen geboren aus den philosophischen Auseinandersetzungen damit, was denn Sein überhaupt heißt und was Menschsein überhaupt heißt, aber hat sich zu einer Mode entwickelt in dem Sinne, dass auch Kunst, auch Musik, ganz andere Disziplinen mit reingegangen sind und es so eine Art gesellschaftliche Bewegung wurde, aus der heraus ein Einstehen für oder ein Einstehen für Freiheit, ein Hinterfragen von Autoritäten stark gemacht wurde, der natürlich für Jugendliche, die sich auch gerade verwehren wollen gegen alteingesessene Autoritäten, die es zu hinterfragen gilt, ne, die sich dagegen sozusagen wehren wollen und da stark machen wollen. Und der Existenzialismus ist zum einen zwar an der Basis philosophisch sehr spezifisch detailliert und hochinteressant, wenn auch nicht ganz einfach, aber auf der anderen Seite liefert er auch immer wieder Formulierungen und Zitationsmöglichkeiten, die so literarisch wohlklingend sind und auch mitreißend und irgendwie auch den einen oder anderen Punkt vielleicht auf, ja, verdeutlichen können, dass man sich daran gut festhalten kann, ohne voll und ganz in die Theorie einsteigen zu müssen. Deswegen ist es eigentlich, glaube ich, für mehrere Seiten ganz bequem, sich dessen auch zu bedienen. Der Mensch ist zur Freiheit verdammt. Ja, das sind so Dinge, die man auch erstmal wohlklingend begreifen kann und dann überlegen, was meinen wir eigentlich damit?
Wir müssen an der Stelle einen Schritt zurück machen und kurz erklären, was der Existenzialismus ist.
Okay, Existenzphilosophie in 10 Sekunden. Der Existenzialismus ist eine Philosophie der radikalen Freiheit zur Selbstbestimmung. Das ist die oberste Maxime. Als handelnde Subjekte, so sagt es Sartre, können wir uns nicht auf übergeordnete moralische Instanzen, also einen Gott oder Gesetze etc. berufen, sondern wir müssen die Argumente für unsere Entscheidungen letztlich in uns selbst finden. Das macht uns als Menschen auf der einen Seite unendlich frei, gibt uns auf der anderen Seite aber auch eine riesige Verantwortung für das eigene Leben und eben für die Welt, in der wir leben wollen.
Also die existenzialistische Philosophie hat in der Nachkriegszeit eine ungeheure Strahlkraft. Sartre als ihr wichtigster Vertreter ist weltberühmt und hat einen guten Ruf bei der Linken, aber auch bei den bürgerlichen Intellektuellen. Er ist also damit der perfekte Kandidat, um für die Knastkampagne der RAF eingespannt zu werden und die Öffentlichkeit weit über die BRD hinaus zu erreichen.
Und dann kommt es eben dazu, dass Klaus Croissant, der, wenn man so möchte, also Rechtsanwalt und auch Unterstützer der RAF, später auch verurteilt wegen Unterstützung der RAF, eben auf die Idee kommt, ganz klar diese nationale Perspektive, die bisher der sogenannte Knastkampf eingenommen hat, nochmal auf die internationale Bühne zu bringen. Und da war natürlich gerade Sartre und auch generell das französische linke bis linksradikale Publikum natürlich der genaue Ansprechpartner. Und das kann man auch ganz klar sagen, Sartre war zu dem Zeitpunkt, wenn man so möchte, schon eine Heiligenfigur, nicht nur der französischen Philosophie, sondern generell der europäischen und oder auch generell des Westens. Und er hatte natürlich eine unglaubliche Ausstrahlungskraft. Und das hat sich ein Klaus Croissant dann nicht nehmen lassen, zumindest mal anzufragen. Was man aber immer wieder auch aus den Überlieferungen hört, er war selber überrascht, wie einfach das dann geklappt hat, Sartre dazu zu überreden, nach Stammheim zu kommen.
Sartre war übrigens nicht der Einzige.
Croissant hat quasi nicht nur Sartre angefragt, sondern er hat zum Beispiel auch den Psychoanalytiker Erich Fromm angefragt, also ob er sich das auch vorstellen kann, die Haftbedingungen der inhaftierten RAF-Mitglieder zu begutachten. Und Fromm lehnt diesen Besuch in der JVA Stuttgart-Stammheim aber ganz klar ab, weil er selber sich ja auch als Linker verstanden hat, aber immer wieder auch in Schriften ganz aktiv gegen die RAF formuliert hat. Und es ist sogar überliefert quasi die Rückantwort, und die finde ich sehr spannend.
Psychoanalytiker Erich Fromm, ein deutscher Jude, der 1934 von den Nazis geflohen und in die USA emigriert war, wäre natürlich auch eine gute PR gewesen. Aber er bedankt sich höflich und schreibt dann, Zitat: "Jedoch muss ich zugeben, dass ich einigermaßen erstaunt bin, dass die Angeklagten dieses Gespräch wollen, obwohl sie meine Schriften kennen. Ich hätte eher vermutet, dass meine politische Haltung ihnen so negativ erscheint, wie die ihrige es für mich ist. Um es deutlich zu sagen, bin ich radikal gegen ihre Strategie und ihre Taktik, die ich politisch und auch menschlich äußerst abstoßend finde."
Generell eben diese Frage, wen fragt man an, wen will man eigentlich als Unterstützer auch der inhaftierten RAF-Gefangenen haben, das finde ich sehr spannend. Und da ist eben Sartre nur ein Puzzleteil gewesen, aber natürlich das Entscheidende. Also zusammen mit der Opferstilisierung nach dem Selbstmord oder quasi nach dem Tod von Holger Mainz ist dieser Sartre-Coup das zweite ganz große innerhalb kurzer Zeit, wo es der RAF und ihren Unterstützern gelingt, sich eben auf der einen Seite als Opfer zu stilisieren, auf der anderen Seite aber auch den deutschen Staat oder den westdeutschen Staat absolut zu dämonisieren. Und deswegen war das aus Marketing- und Öffentlichkeitsarbeitssicht ein absolut riesiger Erfolg der RAF.
Sagt Robert Wolf. Die Frage, warum Sartre, anders als Erich Fromm, damals zustimmt, sich mit den Terroristen zu treffen, ist viel diskutiert worden. Und die Antwort liegt wohl in seiner Philosophie und seiner Einstellung zu Freiheitskampf und Revolution begründet.
Also generell ist natürlich Jean-Paul Sartre damals ein führender Intellektueller der linken Szene gewesen und hat sich wirklich Zeit seines Lebens für antikoloniale Befreiungsbewegungen eingesetzt. Gleichzeitig waren natürlich seine großen Themen soziale Gerechtigkeit und eben auch die Analyse, aber auch die Forderung und Förderung von radikalen politischen Strömungen. Das gehörte einfach bei ihm dabei und natürlich er selber im Selbstverständnis eines Linken hat sich natürlich auch immer sehr für die europäischen linken Bewegungen interessiert und natürlich auch für die radikalen und militanten Abspaltungen. Ganz großes Engagement bei Sartre war natürlich in den 60er Jahren die Unterstützung der algerischen FLN im Unabhängigkeitskrieg gegen Frankreich. Das war natürlich riesig. Er solidarisierte sich dann in der 68er-Bewegung auf allen Ebenen mit der Studentenbewegung. Daher auch natürlich der Kontakt zu Daniel Cohn-Bendit. Und eben ganz, ganz wichtig ist eben, dass er sich immer wieder für die Belange politischer Gefangener eingesetzt hat. Also das war für ihn immer ein wichtiges Thema und deswegen war es eigentlich folgerichtig und naheliegend auch, dass er natürlich auch bei dem Vorwurf der Folter des westdeutschen Staates gegenüber der RAF da natürlich ein großes Interesse hatte. Und ich glaube, wenn man das ganz kurz zusammenfassen möchte, seine zwei Hauptkernmotivationen, warum er überhaupt dann eben sich eingelassen hat, Andreas Baader in Stammheim zu besuchen, waren einmal eben die Solidarität mit den RAF-Gefangenen, eben um zu zeigen, der Protest gegen die Haftbedingungen ist wichtig und richtig und ich unterstütze das als Jean-Paul Sartre eben. Er hat das eben als unmenschlich empfunden, wie eben angeblich mit den RAF-Gefangenen umgegangen wurde und gerade das Thema Isolationshaft und psychologische Folter waren immer Themen, mit denen er sich beschäftigt hat und deswegen war es auf der Ebene, glaube ich, aus seiner Sicht total naheliegend, dahin zu gehen.
Und nicht ganz unwichtig für Sartres Entscheidung ist auch ein biografisches Moment. Er hat im besetzten Frankreich in einer Widerstandsgruppe gegen die deutschen Besatzer gearbeitet und war einige Monate auch in deutscher Kriegsgefangenschaft. Und diese persönlichen negativen Erfahrungen mit dem deutschen Faschismus prägten seinen Blick auch auf die BRD.
Er hatte einen absoluten Groll gegen den westdeutschen Staat. Auf allen Ebenen hat das eben als Nachfolgestaat und auch als mit ganz vielen Kontinuitäten versehenen Staat der postnazistischen Zeit eben gesehen und hat die Bundesrepublik immer wieder auch als repressiven Staat bezeichnet, der linke Bewegung kriminalisierte und politische Gefangene unterdrückte. Also das war schon auch ein Teil seines Lebensthemas, wenn man das so möchte. Und diese beiden Faktoren zusammen mit der Bekanntschaft von Daniel Cohn-Bendit und natürlich auch wie Klaus Croissant, der bei sowas unglaublich gut war, das zusammen hat dann schon das ergeben, dass Sartre, glaube ich, gesagt hat, das lohnt sich jetzt für mich und das ist für mich auch einfach, glaube ich, spannend. Also ich glaube, das war für Sartre einfach auch eine sehr spannende Möglichkeit, ganz tief da einmal reinzugucken. Wie es dann ausgegangen ist, wissen wir ja mittlerweile.
Nun muss man gerechterweise auch sagen, dass Sartre durchaus nicht ohne Kritik in das Gespräch mit Baader ging. In einem Interview, das er kurz vor seinem Besuch einem Redakteur der ARD-Sendung Panorama gibt, sagt er, revolutionäre Aktionen müssten seiner Auffassung nach von den Massen ausgehen, also von einem Großteil der Bevölkerung. Die Attentate der RAF dagegen würden von der großen Mehrheit der Deutschen eigentlich abgelehnt. Und Sartre kündigt an, Andreas Baader mit der Frage zu konfrontieren, welche Beziehungen denn die RAF zu den Massen unterhält.
Was für ein Selbstverständnis habt ihr eigentlich? Was sind die Prinzipien, von denen aus ihr meint, auf denen aufbauend ist das eine oder andere gerechtfertigt? Deswegen ist die Vorgehensweise eine solche, die dann bis ins Verbrecherische gehen soll.
Das sagt die Philosophin Guinbert.
Selbst wenn man sich einig darüber ist, welche Welt eigentlich die bessere Welt wäre, kann es ganz stark auseinandergehen bei den Wegen, die man nimmt, wie man diese Welt entstehen lässt. Und da taucht die Frage nach der Gewalt auf, nicht wahr? Da taucht die Frage danach auf, kann Gewalt gerechtfertigt werden in Bezug darauf, was es zu realisieren gilt? Und bei Sartre gibt es auch Formulierungen, in denen deutlich wird, Gewalt wird mit Gegengewalt beantwortet und je nach ausgehender Gewalt, die eben im faschistischen, im kapitalistischen System, je nachdem, in welchem Zusammenhang wir uns jetzt gerade befinden, gegeben ist und als die erste Gewalt betrachtet wird, stellt sich die Frage danach, inwiefern denn Gegengewalt angewendet werden darf oder vielleicht sogar muss, damit überhaupt etwas in Bewegung gerät.
In einem Interview mit einer Frankfurter Studentenzeitung hat Sartre gesagt, Zitat, eine Revolution muss eine gewisse Anzahl von Menschen, die für sie eine Gefahr darstellen, loswerden. Und ich sehe dafür keine andere Lösung, als sie zu töten.
Das ist der Punkt, weswegen dann auch Sartre und die RAF in Verbindung miteinander geraten, weil man sich ja fragen kann, welche Mittel und Wege zur Realisierung dessen, was man für gerecht für alle empfindet, sind denn solche, die wir wirklich gehen sollen.
Bei dem einstündigen Treffen am 4. Dezember 1974 in der Besuchszelle ist ein staatlicher Dolmetscher dabei und ein Beamter protokolliert das Gespräch mit. Das Problem ist, Bader spricht kein Französisch, Sartre kein Deutsch. Das heißt, ein großer Teil der Gesprächszeit geht also für die Übersetzung drauf. Das Gespräch ist entsprechend zäh, es gibt viele Missverständnisse, die Atmosphäre ist kühl. In einer Notiz für das Info nennt Bader den Dolmetscher ein Kretin und schreibt über seinen Gesprächspartner, Zitat, »Was mich betrifft, war das Ganze so präzise und gezielt und bewusst wie möglich. Was ihn angeht, hatte ich den Eindruck von Alter.«
Ich denke, das Gespräch war insgesamt für alle Seiten desolat. Definitiv. Und zwar zum einen mag Sartre Gedanken, Ideen, Fragen gehabt haben, die er geklärt haben wollte. Zum anderen mag von der anderen Seite aus die Hoffnung bestanden haben, dass es eine Gelegenheit ist, sich zu erklären und sich darzustellen, die bestimmte Rechtfertigung findet, dadurch, dass eine so wichtige intellektuelle Figur sich dem sozusagen öffnet und die Bühne dafür bereitet. Man kann sich ja mittlerweile auch sozusagen ein Protokoll des Gesprächs, bei dem sozusagen stichwortartig mitgeführt wurde, was da so gelaufen ist, ohne dass wir tatsächlich eine Aufnahme davon hätten, leider. Man kann sich aber dieses Protokoll ja anschauen und da wird sehr deutlich, dass die im Grunde genommen alle unzufrieden daraus hervorgehen, weil Sartre seine Fragen nicht beantwortet bekommt und Bader mit dem, was Sartre ihm dann entgegenhält, wie er mit ihm spricht, dass er gar nicht sozusagen die Fragen stellt, von denen Bader gerne gehabt hätte, dass er sie stellt, auch nicht zufrieden sein kann. Interessanterweise sagt Sartre in seiner Darstellung Sartre durch Sartre als 70-Jähriger, wo er ein Interview mit Michel Constant führt, dass es insgesamt eine Enttäuschung war, aber er das wieder tun würde. Er würde es auf jeden Fall wiederholen. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Und inwiefern das Wiederholende dann wirklich wiederholt würde oder ob an irgendeiner Stelle meint, er würde dann vielleicht jetzt mal anders agieren. Aber sie waren offensichtlich alle enttäuscht voneinander. Weder die eine Hoffnung noch die andere wurde erfüllt.
Nach dem Treffen gibt Sartre, flankiert von Croissant, Ströbel und Combendit, eine Pressekonferenz im Hotel Zeppelin am Stuttgarter Hauptbahnhof. Mit dem Wissen, wie desolat das Gespräch abgelaufen ist, würde man sowas nicht erwarten, aber Sartre tut der RAF einen großen Gefallen, denn er bestätigt ihr Narrativ von der staatlichen Folter gegen die Gefangenen. Wörtlich sagt er, Zitat, »Es ist nicht die Folter wie bei den Nazis. Es ist eine andere Folter. Eine Folter, die psychische Störungen herbeiführen soll.«
Ich würde das nochmal in den größeren Kontext setzen und mir überlegen, in dem Moment, in dem er danach vor die Presse tritt und ja vor allen Dingen die Bedingungen, unter denen sie gefangen gehalten werden, anspricht, ne, und sich solidarisch macht in Bezug darauf, wie jetzt hier mit ihnen umgegangen wird zum Beispiel. Das als eine Aussage begreifen, die eher mit dem zusammenhängt, was er insgesamt als die Auffassung versteht, sich stark zu machen für solche, die, und jetzt nicht im Sinne der RAF, sondern überhaupt grundsätzlich, sich gegen den Staat, gegen die Autoritäten, gegen faschistisch durchzogene Gesellschaftszustände zu verwehren. Und es ist ja auch unglücklich, dass er hier von Isolationsfolter und so weiter spricht, obwohl er im Grunde genommen nichts gesehen hat, sondern nur den Raum, in dem da interviewt wurde.
Sartre, damals 69, hat schlechte Augen. Offenbar hält er die kahle Besuchszelle für Baders Wohnzelle, denn er berichtet, Bader und die anderen leben in einer weißen Zelle. In dieser Zelle hören sie nichts außer dreimal am Tag Schritte der Wärter, die das Essen bringen. 24 Stunden brennt das Licht.
Das entsprach nur leider ganz und gar nicht den Tatsachen. Die Zellen der inhaftierten RAF-Terroristen waren sogar vergleichsweise komfortabel und persönlich eingerichtet. Bader hatte zum Beispiel ein Poster von Che Guevara und eine große Landkarte an der Wand und ein Regal voller Bücher.
Es gab im Gegensatz zur normalen Justizvollzugsanstalten in der Bundesrepublik Deutschland riesige Unterschiede. Also auf der einen Seite gibt es ja bis heute klare Trennung zwischen Männern und Frauen in Haftanstalten. Das gab es da nicht, das war aufgelöst. Sie hatten unglaubliche Möglichkeiten im Bereich Lektüre sich zu besorgen. Also es gab alles von Magazinen über Magazine zu Waffensystemen, über militärische Magazine wurden ihnen zur Verfügung gestellt, alle Bücher eigentlich, die sie wollten.
Die Gefangenen waren also in einer absolut privilegierten Stellung, sagt Robert Wolf.
Was aber nicht bedeutet, dass sie nicht trotzdem auch natürlich immer im Konflikt mit den Wärterinnen und Wärtern zum Beispiel standen, dass es da immer wieder auch körperliche Auseinandersetzungen gab, dass es auch untereinander natürlich extreme Reibungen gab. Aber generell die Rahmenbedingungen, die in Stuttgart-Stammheim geschafft worden sind, waren im Vergleich zu anderen JVAs in der Zeit absolutes Privileg. Und gerade eben auch, dass die Inhaftierten gemeinsam diskutieren konnten, dass Männer und Frauen zusammen waren, also dass man auch Sex miteinander haben konnte. Davon hätte natürlich jeder andere Inhaftierte in der Bundesrepublik träumen können. Und ganz wichtiger Punkt, auch in der sonstigen Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim war das nicht normal. Also das war jetzt nicht irgendwie das Luxusgefängnis schlechthin, sondern eben nur dieses Stockwerk, wenn man das so möchte. Und die anderen Inhaftierten haben auch sehr argwöhnisch natürlich auf diese Sonderbehandlung reagiert. Aber das war eben der Versuch des Staates auf diese Vorwürfe, man würde die RAF-Inhaftierten foltern und schlecht mit ihnen umgehen, eben mit einer quasi gegenteiligen Reaktion zu antworten, indem man eben ihnen ein besonders komfortables Leben quasi eigentlich gemacht hat und ihnen fast alles eingeräumt hat, was man sich vorstellen kann. Und das ist eben aber auch diese Krux, die bis heute noch Teil der Mythenbildung ist, dass Stuttgart-Stammheim natürlich als der absolute Mega-Knast gilt, der so ausgerüstet war wie nichts anderes, aber gleichzeitig eben die tatsächlichen Haftbedingungen vor Ort selten eigentlich eine Rolle spielen.
Der Staat reagiert dann auf dieses Desaster, indem man sich bemüht, die wahren Haftbedingungen zu zeigen. Journalisten und Fotografen von Stern und Spiegel werden eingeladen und sie dürfen die Zellen sehen und Bilder davon abdrucken. Aber Sartres Worte von der Isolationsfolter sind Nummer in der Welt und in dem Fall ganz wörtlich gemeint, denn die Pressekonferenz wird international wahrgenommen.
Und natürlich in Frankreich ganz besonders und ja, das ist ganz interessant, das zu hören, welche Folgen Sartres Besuch in Frankreich hatte.
Das Verhältnis zwischen Sartre und der Linken in Frankreich ist ja über Jahre hinweg ein sehr vielseitiges und zum Teil sehr schwieriges. Wir haben im Grunde genommen ein breites Spektrum an Stimmen. Wir haben solche, die da sagen, er ist im Grunde genommen senil und überschätzt sich selbst. Er hat sich wieder zu irgendetwas geäußert, wovon er eigentlich überhaupt keine Ahnung hat. Oder wo er tatsächlich auch sozusagen keine Expertise, die es ihm erlauben würde, sich hier tatsächlich in dieser Art und Weise zu positionieren. Bis hin zu unterstützenden Stimmen, die verteidigend sind, bei denen man aber grundsätzlich ja immer die Frage stellen muss, was wir ganz zu Beginn hatten, diese Vereinfachung, die damit einhergeht, eine Position in die Öffentlichkeit zu tragen, birgt immer die Gefahr mit sich, dass man im Grunde genommen nicht mehr genau hinschaut, was jemand eigentlich meint und was jemand eigentlich gesagt hat, dass das, was in dem Gespräch tatsächlich geäußert wurde, die Kritik, die er ja auch mit angebracht hat, überhaupt nicht gesehen und betrachtet wird, sondern man dann in der Meinungsbildung im Anschluss daran sich an den Dingen festhält, die grob zu fassen sind. Wir sind wieder in so ganz großen Themenfeldern, Kommunismus oder nicht, Intellektualismus oder nicht, inwiefern darf der Intellektuelle oder ist er überhaupt gerechtfertigt, hier was zu sagen. Eigentlich an alledem vorbeigeht, wozu es insgesamt einladen sollte.
Baden-Württembergs Ministerpräsident Hans Filbinger von der CDU nennt Sartres Besuch eine, Zitat, Instinktlosigkeit gegenüber den Opfern dieser kriminellen Bande, die skrupellos zu Gewalt greift. Und seine Aussage steht, könnte man sagen, ziemlich repräsentativ für die öffentliche Meinung in der Bundesrepublik damals.
In Deutschland war das tatsächlich überwiegend, muss man sagen, wenn das nicht aus dem linken und linksradikalen Spektrum kam, absolut negativ. Also gerade die konservativen Zeitungen wie Bild-Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung attackierten Sartre unglaublich scharf und warfen ihm auch vor, eben den blutigen Terrorismus der RAF zu verharmlosen. Die linke Presse probierten zumindest differenzierter damit umzugehen, aber haben immer wieder auch festgestellt, dass diese Haftbedingungen, wie er sie da dargestellt hat, eben gar nicht denen entsprachen, unter denen die Inhaftierten tatsächlich quasi lebten, weil er die ja überhaupt nicht gesehen hatte. Er hatte ja keine Möglichkeit, die tatsächlichen Haftbedingungen im siebten Stock sich anzugucken. Und das ist eben dann was gewesen, was in Deutschland viel, viel stärker auch besprochen wurde, quasi die Instrumentalisierung von Sartre und aber gerade auch eben die Pressekonferenz, weil da Aussagen getroffen worden sind über das, was er da gesehen hat, und er hat zu dem Zeitpunkt schon sehr schlecht gesehen, und halt über seine Gefühle, die aber ja im Endeffekt nichts mit dem zu tun hatten, was die tatsächlichen Haftbedingungen waren. Also im Nachhinein muss man sagen, ist Sartre auch von der RAF da tatsächlich ein bisschen in eine Falle gelockt worden. Da wurde in Frankreich gar nicht so viel darüber diskutiert, in den deutschen Medien und auch in der deutschen Gesellschaft so, schon sehr stark.
Ich glaube nicht, dass Sartre selber sich als instrumentalisiert worden sein verstehen würde, weil das ein Verständnis seiner selbst ja bedeuten würde, der die Art und Weise, wer ich bin, was ich bin, dadurch bestimmen lässt, wie andere mit dem Bild, das sie von mir haben, umgehen. Und so einfach ist es ja gar nicht. Also so, ich glaube, er war sich in seiner Differenziertheit über all das, was man da hätte daraus machen können, bewusst genug, um zu sagen, ich habe nicht nur Angriffspunkt für dies oder jenes verstanden. Ich bin im Grunde genommen keine Projektionsfläche, die man in diesem Sinne einfach nutzen könnte. Und man kann sich darauf natürlich ein Stück weit zurückziehen und sagen, deswegen ist es auch für mir weniger schlimm, dass ich dies oder jenes getan habe, denn man kann mich ja nicht allein darauf festlegen. Ich bin immer mehr als das, was der andere sozusagen gesehen hat, nicht wahr? Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, naja gut, Sartre ist auch jemand, der von der Verantwortung in einem absoluten Sinne spricht. Er muss sie auch mit annehmen. Und sich damit auseinandersetzen, dass was auch immer er zeigt und in der Öffentlichkeit lebt und formuliert, natürlich etwas ist, was dann weiter verwendet wird.
Anders gesagt, Sartre hätte seine Verantwortung als prominente Figur durchaus mitbedenken können. Und er hätte vor allem damit rechnen müssen, dass sein Besuch bei Bader als Aufwertung der RAF wahrgenommen wird und als Legitimation für ihre Taten.
Und natürlich im linken bis linksradikalen Milieu wurde das als absoluter Coup wahrgenommen, dass Sartre mit einmal in Stammheim auftaucht und quasi Partei für die RAF nimmt. Das ist natürlich für das linksradikale Spektrum ein absoluter Ritterschlag gewesen und hat auch nochmal Unterstützung und nochmal mehr Solidarität ausgelöst.
Man kann es in vielen Autobiografien von ehemaligen Linksterroristen nachlesen, die nach 1974 in den bewaffneten Kampf gingen, wie stark dieses Narrativ von der Isolationsfolter auf ihre Entscheidung Einfluss hatte.
Ich glaube, da spielt eben dieser Besuch von Sartre eine unglaublich große Rolle. Wir müssen einmal quasi aus der Perspektive jetzt nochmal JVA oder die Stuttgart-Stammheim wechseln, noch einmal, was passiert in der Zeit eigentlich in den Strukturen der RAF und der revolutionären Zellen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, zu diesem Zeitpunkt 74, Ende 74, 75, das sich nochmal anzugucken. Die RAF-Strukturen relativ zerschlagen, sind aber trotzdem gerade wieder im Aufbau. Die revolutionären Zellen probieren ihre Aktivitäten deutlich zu internationalisieren und versuchen aber eben auch gemeinsam mit RAF und auch Bewegung 2. Juni in Berlin zusammen Aktionen zu machen, um die inhaftierten RAF-Gefangenen und aber auch die anderen Gefangenen zu befreien. Das läuft quasi parallel zu diesem Zeitpunkt. Also gerade diese Vorgespräche, die dann stattgefunden haben, es gab eben den großen Versuch, eine gemeinsame Aktion zwischen Bewegung 2. Juni, RAF und eben auch den revolutionären Zellen zu machen, um mit einer möglichst großen Aktion eben die Inhaftierten zu befreien. Also alle, die bisher das immer auch noch vielleicht ein bisschen relativiert haben, was die RAF als Propaganda so in die Welt gesetzt hat, hatte mit einmal mit Sartre, der Galionsfigur der westeuropäischen Linken, wenn man so möchte, denjenigen, der das auch auf offener Bühne auch noch bestätigt hat, ja, alles, was eigentlich euch und uns erzählt wurde, stimmt. Haftbedingungen sind mörderisch, es wird quasi folterähnliche Zustände vor Ort hergestellt und der westdeutsche Staat ist tatsächlich so böse, wie er von der RAF dargestellt wird. Und das hat natürlich, wenn man das über die lange Distanz sich anguckt, 2-3 Jahre einen unglaublichen Rekrutierungsschub bei der RAF nochmal ausgelöst, weil man natürlich einfach wirklich auf so hoher Ebene eine Bestätigung von allem, was man bis dahin geglaubt hat, nochmal bekommen hat. Und gerade für die zweite Generation und aber auch für Teile der dritten Generation ist das schon nochmal ein entscheidendes Erlebnis gewesen, wo man gesagt hat, okay, wenn Sartre das sagt, dann wird das stimmen und dann können wir nicht warten, bis alle tot sind, so wie Holger Mainz, sondern dann müssen wir eher aktiv werden.
Und sie werden aktiv. Darüber erzählen wir euch mehr in der nächsten Folge. Da wird es um die Vernetzung der RAF, der Bewegung 2. Juni und der Internationalen Revolutionären Zelle im Jahr 75 gehen. Wir befassen uns mit der Botschaftsbesetzung in Stockholm und der Entführung des CDU-Spitzenkandidaten Peter Lorenz.
Außerdem werfen wir einen genaueren Blick auf die Rolle der Internationalen Revolutionären Zelle in diesen Ereignissen und darauf, wie die Gewaltspirale in Deutschland eng mit internationalen Entwicklungen verknüpft war.
Bis zum nächsten Mal.
Das war die RAF in Hessen, ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung, produziert von Duschka Roth und Lorenz Hoffmann.